das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Hier das heutige Tagesinfo von Radio Dreieckland, zu dem ich euch heute begrüße. Verantwortlich für die heutige Sendung sind Bernhard und Matthias. Zunächst zu unserem Themenüberblick. Wir haben heute nicht sehr viele Themen. Das liegt daran, dass wir heute im Prinzip nur zu zweit waren und auch nur eigentlich einen halben Tag Zeit hatten. Ihr dürft also aus unserer kurzen Themenübersicht nicht schließen, dass heute nicht viel passiert wäre. Wir hatten eben nur nicht die Möglichkeit, mehr Themen zu bearbeiten. Jetzt also zunächst zu den Beiträgen, die wir heute eben erarbeitet haben. Da stehen ganz am Anfang ein paar Kurzmeldungen. Dann haben wir etwas Neues zu berichten zu der drohenden Abschiebung des Singalesen Mahinda Udaha, von dem wir schon am vergangenen Mittwoch berichtet haben. Dann haben wir einen anderen Beitrag noch zur Trinkwasserknappheit am Oberrhein, Fragezeichen dahinter. Ist das eine reale Bedrohung? Und zwar geht es in diesem Beitrag um die großflächige Grundwasserversalzung hier in unserem Raum. Und dann gegen Ende gehen wir auch noch einmal auf die drohende Abschiebung, ein ähnlicher Fall unseres Mitarbeiters Jonathan Gangmann ein, wo ich noch mal kurz etwas zu der aktuellen Situation sagen werde. Und zum Schluss werden wir wie immer ein paar Veranstaltungshinweise haben. Soweit also jetzt erstmal unser kurzer Themenüberblick. Ihr könnt natürlich wie immer hier heute im Studio anrufen, hier auch auf Sendung gehen, wenn ihr wollt, oder auch sonst einfach hier uns Kritik oder weitere Informationen übermitteln. Die Telefonnummer lautet 0761 für Freiburg und dann 31028. Das ist also hier die Nummer im Studio. Und wie gesagt, wir haben heute noch Zeit über, also ihr könnt auch, wenn ihr wollt, hier auf Sendung gehen. Dann möchte ich noch, auch wegen der Knappheit der Beiträge, vielleicht auch kurz nochmal an euch die Aufforderung richten, wenn jemand sich bei euch für das Info interessiert und vielleicht auch mal Lust hat, hier im Info mitzuarbeiten, er kann sich hier ebenfalls an dieser Nummer melden. Also wir sind immer daran interessiert, auch hier unsere Redaktion zu vergrößern, dass eben solche Personalengpässe, wie er heute auch mal wieder bestand, besser behoben werden können, beziehungsweise gleich von vorne rein verhindert werden können. Also wenn ihr Interesse am Info habt, an der Infoarbeit, könnt ihr euch ebenfalls unter dieser Nummer hier im Studio 31028 melden. Soweit jetzt erstmal hier zu unseren Themen und zur Einleitung der heutigen Sendung.
Massengrab gefunden. In der nordchilenischen Hafenstadt Pisagua ist ein Massengrab gefunden worden. Zwischen 1973 bis 1974 wurden dort ca. 19 Menschen erschossen. Zwei Leichen konnten bisher schon identifiziert werden. Es handelt sich um ehemalige Funktionäre der Allende-Regierung. Pisagua wurde unter der Militärdiktatur Pinochets als Gefangenenlager für Oppositionelle benutzt. Thank you.
Kanonen für den Vorarlberg. Die ganze westöstliche Welt ist im Friedensrausch, aller Orten wird abgerüstet, auch die Herren Gorbatschow und Basch haben sich auf dem wochenendlichen Gipfel einen Gipfel an Friedfertigkeit geliefert, das österreichische Bundesheer will aufgelöst werden, da hat der Vorarlberg als erstes österreichisches Bundesland Richtlinien für den Einsatz von Schneekanonen erlassen. Die Vorarlberger Regierung verabschiedete am Dienstag ein entsprechendes Maßnahmenpaket.
Nelson Mandela forderte die westlichen Industrienationen dazu auf, die Sanktionen gegen Südafrika nicht aufzuheben, da dies die Freiheitsbewegung schwächen würde. In der letzten Woche wurde zwar die Rassentrennung in der Öffentlichkeit aufgehoben, aber noch immer hat die schwarze Bevölkerungsmehrheit kein Stimmrecht. Auch stehen die staatlichen Schulen für Weiße den Schwarzen nicht offen. Der Ausnahmezustand, der seit 1986 in Kraft ist, soll nach Meldungen aus Südafrika nicht verlängert werden. Damit würde eine der Hauptforderungen der UNO und des ANC erfüllt werden. Demnächst wird Nelson Mandela auch die BRD besuchen, die immer noch größter Handelspartner des Apartheid-Regimes ist.
Bespitzelung durch Beratungsstellen. Das baden-württembergische Sozialministerium hat eine Verfügung erlassen, wobei Beratungsstellen angehalten werden, Nachforschungen an der Arbeitsstelle bei Verwandten und Freunden von abtreibungswilligen Frauen zu betreiben, ob die Angaben der ungewollt schwangeren Frauen, die einen Anspruch auf soziale Indikation stellen, auch richtig sind. Wer sich gegen eine weitere Verschärfung des Paragraphen 218 und gegen sein Fortbestehen wehren will, sollte sich am 16. Juni in Bonn an der geplanten Demonstration für die Abschaffung des Paragraphen 218 beteiligen.
So, und dann ist uns jetzt eben gerade noch eine weitere Kurzmeldung hinein ins Studio gereicht worden. Die verlese ich jetzt gerade noch. Freiheit für Hong Song Dam. Am 1. Juni dieses Jahres ist der südkoreanische Künstler Hong Song-dam in zweiter Instanz von einem Strafgericht in Seoul zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Laut Urteil soll Hong von Nordkorea Geld für Spionagedienste erhalten haben. Im Sommer 1989 soll ein Foto von einem seiner Werke in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang gezeigt worden sein, weswegen er sich der, Zitat, Zusammenarbeit mit dem Feind schuldig gemacht hat. Hong ist ein bekanntes Mitglied der südkoreanischen Minjong-Bewegung, einer Kulturbewegung, die sich als Organisation der Unterdrückten und der einfachen Leute versteht. In diesem Sinne hat Hong viele regimekritische Werke geschaffen. Vor 2 Jahren besuchte der Künstler auf Einladung der Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche Niedersachsen die Bundesrepublik. Aus einer Ausstellung seiner Holzschnitte in einer Marburger Galerie kamen 1.900 D-Mark zusammen. Bei seiner Verhaftung im August letzten Jahres in Südkorea wurde ihm dieses Geld als Honorar für seine Spionagetätigkeit ausgelegt. Obwohl 2 Deutsche zum Revisionsprozess, darunter auch die Marburger Galeristin, nach Südkorea geflogen sind und in ihrer Zeugenaussage die Herkunft des Geldes aus der Ausstellung bestätigten, hielt das südkoreanische Gericht in diesem Anklagepunkt an seinem Urteil fest. Während der Vernehmung seit der Verhaftung im August 1989 wurde Hong gefoltert, was Informationen des Auswärtigen Amtes in Bonn bestätigen. Ein Mediziner in Seoul attestierte schwere Misshandlungen am ganzen Körper. Daraufhin haben prominente deutsche Politiker und Künstler eine Petition zur Freilassung von Hong unterschrieben. Nähere Informationen, Unterschriftenlisten und Angaben für Prozessspenden erhält man bei, jetzt kommt eine Adresse, Maltugi, Initiative zur Freilassung von Hong Song-dam, das ist CEO Galerie A. Henke, in der Weidenhäuserstraße 49, 3550 Marburg, und eine Telefonnummer ist auch angegeben, das ist 06421, das ist bestimmt die Vorwahl von Marburg, und dann 13889.
Bailando, que la guerra duerme en la sombra. No ceses tus pasos para que no se despierte. Baila, baila mi niña. Thank you.
find myself hating children for having learned the lesson of so well. They're like monitors and they're dangerous. Coming closer.
Unserem nächsten Beitrag. Neues zum Fall von Mahinda Udaha, ein von Abschiebung bedrohter Flüchtling aus Sri Lanka. Wie wir bereits am vergangenen Mittwoch berichteten, droht dem seit 15 Jahren in Freiburg lebenden Singalesen Mahinda Udaha in diesen Tagen die Abschiebung. Mahinda Udaha kam 1977 nach Freiburg. Er besuchte hier zunächst eine Sprachschule. 1979 heiratete er eine Deutsche und hatte darum erst einmal keine Schwierigkeiten mehr mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Seine Ehe ging aber in die Brüche. Außerdem wurde er wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. Nach Verbüßung dieser Haftstrafe im November 1985 sollte Mahinda Udaha zum ersten Mal abgeschoben werden. Dieser drohenden Abschiebung konnte Mahinda aber noch einmal zuvorkommen, indem er einen Asylantrag stellte. Bis zu diesem Moment war es für Mahinda Udaha noch nicht notwendig gewesen, seine Anerkennung als politischer Flüchtling zu beantragen, weil er wegen seiner Ehe mit einer Deutschen bereits eine Aufenthaltsgenehmigung hatte. Der Asylantrag von Mahinda Udaha wurde im November 1979 rechtskräftig abgelehnt. An sich hätte ihn das Ausländeramt Freiburg immer noch nicht abschieben können, weil er im November 1989 zum zweiten Mal geheiratet hatte. Allerdings zählt diese Ehe nach Ansicht der Ausländerbehörden jetzt nicht mehr so viel wie die erste. Denn inzwischen war Mahinda Udaha noch einmal mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt gekommen und hatte eine weitere Haftstrafe absitzen müssen. Jetzt gilt Mahinda Udaha als sogenannter Wiederholungstäter, der die Sicherheit der BRD gefährdet. Erneut droht ihm darum die Abschiebung nach Sri Lanka. In Sri Lanka herrschen bekanntermaßen Bürgerkriegszustände. Die Regierung der Vereinigten Nationalpartei, UNP, unterdrückt die Opposition mit allen Mitteln. Seit Jahren gelten Notstandsgesetze. Menschenrechtsverletzungen sind an der Tagesordnung. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht in ihrem letzten Jahresbericht von Tausenden von Gefangenen, die ohne Anklage und Gerichtsverfahren festgehalten werden. Es gibt Hunderte von sogenannten Verschwundenen, also von Personen, die von politischen Organen entweder entführt, verhaftet oder gar ermordet worden. Nach Amnesty International gibt es zahlreiche Berichte über außergesetzliche Hinrichtungen. In dieses Land soll Mahinda Udaha in diesen Tagen abgeschoben werden, obwohl er selbst politisch verfolgt ist. Gestern kam ein Freund von Mahinda aus Sri Lanka zurück, der es geschafft hat, ein Exemplar des schriftlichen Haftbefehls für Mahinda Udaha in seine Hände zu bekommen. Eine Kopie dieses Haftbefehls liegt Radio Dreieckland inzwischen vor. Aus diesem Dokument geht hervor, dass Mahinda Udaha wegen Political Offense and Manslaughter, also politischem Vergehen und Totschlag, gesucht wird. In Gang gebracht wurde das Verfahren 1977 von dem Politiker Lalit Alulatmudali, einem Mann, der heute unter anderem Sicherheits- und Polizeiminister von Sri Lanka ist. Die Anzeige, die diesem Haftbefehl zugrunde liegt, bezieht sich auf einen Zwischenfall bei einer Vereidigung eines Politikers in Sri Lanka. Als 1977 die Vereinigte Nationalpartei UNP an die Macht kam, gab es zahlreiche Zwischenfälle bei den Amtsübergaben an die neuen Politiker, denen Wahlbetrug vorgeworfen wurde. Bei einer solchen Amtsübergabe war Mahinda Udaha zugegen. Der Politiker, der vereidigt werden sollte, wurde bei dieser Zeremonie plötzlich von einem Wurfgeschoss getroffen und war tot. Mahinda Udaha wurde zunächst als Verdächtiger festgenommen, aber nach 6 Wochen noch einmal freigelassen. Diese Gelegenheit nutzte Mahinda Udaha für seine Flucht nach Deutschland, da er in Sri Lanka alles andere als ein faires Gerichtsverfahren, in dem er seine Unschuld beweisen könnte, zu erwarten hatte. Sollte Mahinda Udaha jetzt nach Sri Lanka abgeschoben werden, so ist ihm zumindest die Verhaftung sicher. Denn die Machthaber von damals sind immer noch dieselben. Außerdem arbeitet der zeylonesische Geheimdienst CID sehr effektiv mit modernen Computern, sodass der Haftbefehl sicher nicht in Vergessenheit geraten ist. Der Anwalt von Mahinda Udaha bemüht sich zurzeit noch, juristisch gegen die drohende Abschiebung vorzugehen. Allerdings schätzt er selbst die juristischen Möglichkeiten sehr skeptisch ein. Auch in diesem Fall könnte höchstens noch eine politische Entscheidung aufgrund von öffentlichem Druck noch etwas bewirken.
In der Region des Oberrheins ist die Trinkwasserversorgung in Gefahr. Nicht nur, dass große Teile des Grundwassers an der Bodenoberfläche Nitrat und Pestizid verseucht sind, nein, nun droht auch noch eine großflächige Grundwasserversalzung. Axel Meyer vom Grünen Regionalbüro Emmendingen erläutert in einem Gespräch über dieses Thema zuerst die grundlegende Situation der Trinkwasserversorgung in diesem Gebiet.
Und Trinkwasser ist ein großes Problem hier im Oberrheingebiet. Das wird ja im Moment sehr intensiv diskutiert und zwar eigentlich im Moment aus zweierlei Gründen. Wir haben im Moment eine großflächige Grundwasservergiftung oder Grundwasserbelastung durch Nitrate. Nitrate findet man überall dort, wo Mais angebaut wird und wo Wein angebaut wird, wo also die Erde offen liegt und wo diese Nitrate ausgewaschen werden. Das mit der Nitratbelastung ist zwischenzeitlich hier im Oberrheingebiet so schlimm, dass zum Beispiel in der Gemeinde Wiehl, da wo das Atomkraftwerk geplant war, dass dort die Werte so weit überschritten sind, dass Eltern von Kleinkindern umsonst Limonade kaufen können. Also nicht Limonade, sondern saurer Sprudel für die Säuglingsnahrung, für die Säuglingsnahrungszubereitung. Das bekommen die dann umsonst, weil man das...
Das Trinkwasser ist also zu salzhaltig?
Nee, es ist zu nitrathaltig.
Ah, ja.
Es ist zu nitrathaltig. Und das ist das eine Problem und das andere Problem ist das Pestizidproblem. Und das hat mit der Landwirtschaft zu tun. Das heißt, diese sogenannten Pflanzenschutzmittel, die werden ausgewaschen und die wandern ins Trinkwasser. Und das schafft im Moment sehr, sehr große Probleme. Das heißt, oberflächlich hat man im Moment in der Oberrheinebene diese Doppelbelastung, einmal Nitrat und einmal Pestizide. Dazu kommen dann natürlich noch Altlasten, wie zum Beispiel im Gebiet Teningen, Köndringen, wo man PCBs und Dioxine im Grundwasser habe aufgrund von alten Müllkippen.
Anstatt nun aber zu versuchen, den Nitrat- und Pestizidgehalt zu senken, haben sich die Zuständigen eine unvergleichlich elegantere Lösung weit ab von jeglicher politischen B- oder Entschlusslösung einfallen lassen.
Die Herren und Damen Politiker versuchen, ja, die Probleme anzugehen. Das heißt also das Problem der Düngung oder das Problem der Spritzmittel anzugehen, sondern man bohrt im Moment einfach tiefere Brunnen. Tiefere Brunnen, zum Beispiel am Kaiserstuhl, um das an einem Beispiel klarzumachen, da gibt es in Endingen, in Kichlinsbergen, da haben wir überall sehr, sehr hohe Nitratwerte. Und deswegen wird jetzt im Moment ein neuer Brunnen gebohrt in Saasbach. da stößt man dann einfach durch diese verdreckten, vergifteten oberen Schichten durch und versucht tiefer auf sauberes Grundwasser zu stoßen.
Doch nun taucht ein Problem auf, mit dem offensichtlich niemand gerechnet hatte. Auch die tieferen Grundwasserschichten lassen sich nicht ohne weiteres als Trinkwasser verwenden. Axel Meyer erläutert zunächst, wie es dazu kommt.
Und da könnte es jetzt in Zukunft extrem große neue Probleme geben, also extrem große neue Probleme, die bisher in der Form nicht bekannt waren und die bisher in der Form auch noch nicht diskutiert waren. Und zwar muss man da auch ein bisschen weiter ausholen. Das hat zu tun mit der ehemaligen Kaligewinnung in Buggingen im Markgräflerland und mit der immer noch aktuellen Kaligewinnung im Elsass bei Mühlhausen. Bei Mühlhausen wird im Moment immer noch Kali abgebaut, unterirdisch, und als Abfallprodukt fällt da Steinsalz an. Und dieses Steinsalz wird gemeinsam mit Gestein auf großen Halden hingelegt, da sind riesige Halden, das sagt der Volksmund im Elsass, das sagen die Leute zu, das sind die Kalimandscharos. Und das ist Gestein und Salz, und wenn es jetzt da drauf regnet, dann wäscht es das aus. Das heißt, dieses Salz wird ausgewaschen und geht ins Grundwasser. Und unterhalb im Radius von einigen Kilometern ist das Wasser also extrem stark salzbelastet, sodass es nicht mehr trinkbar ist. Salz ist zwar nicht giftig, Salz hat aber einfach den Nachteil, dass man es nicht als Trinkwasser verwenden kann, wenn das so stark belastet ist. Da gibt es teilweise Gebiete, da haben wir 20 Gramm Salz pro Liter Wasser. Mhm.
Die Befürchtungen, dass das Salz in diese tieferen Bodenschichten vordringt, scheinen sich bei einer Bohrung zu erhärten.
Und was jetzt eine ganz neue Dimension bringt, ist eine Bohrung bei Kehl. Kehl, das liegt jetzt ziemlich weit im Norden, und dieses Kali-Gewinnung, die liegt ziemlich weit im Süden, das ist ungefähr 100 Kilometer weit auseinander. Mhm. Und da ist uns von Grünen aufgefallen, dass da im Moment gerade in Kehl eine Bohrung niedergebracht wird. Und zwar eine Bohrung vom Wasserwirtschaftsamt. Und da soll untersucht werden, ob dieses Salz im Grundwasser schon diese 100 Kilometer durchmarschiert ist. Also das, als wir das gehört haben, hat uns alle Haare zu Berg gestellt, denn das muss man sich mal vorstellen, wenn das zutreffen würde, dann wäre das Salz schon 100 Kilometer weit gewandert, unterirdisch. Und das wäre natürlich für die Grundwassersituation eine Katastrophe. Jetzt zwischenzeitlich, wir haben da eine parlamentarische Anfrage gestellt, die offiziell auch noch nicht beantwortet ist, aber inoffiziell gibt es schon die ersten Antworten an die Medien vom Geologischen Landesamt. Und das Geologische Landesamt hat zugegeben, dass im Moment in Kehl in 250 Meter Tiefe dieses Salz bereits angekommen ist. Mhm.
Das Salz, das in 250 Meter Tiefe gefunden wurde, stammt zu einem Viertel aus natürlichen Quellen und zu drei Vierteln aus den Kaliminen 100 Kilometer weiter südlich. Wenn diese dort vorgenommene Bohrung von allgemeiner Gültigkeit für das gesamte Gebiet ist, sitzt man in einer ganz schönen Zwickmühle. Aus den oberen Bodenbereichen kann man kein Trinkwasser nehmen, weil sie verseucht sind, aus den unteren nicht, weil versalzenes Grundwasser ziemlich ungenießbar ist. Die detaillierten Ergebnisse der Bohrung sind zwar noch nicht bekannt, dass die Ergebnisse jedoch nicht nur auf den Raum Kehl zu treffen, macht Axel Meyer am Beispiel Sasbach, dem Brückenkopf zwischen Elsass und Südbaden am äußeren Rande des Kaiserstuhls, deutlich.
Beispiel ganz konkret, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Sasbach. Diese Kaiserstuhlgemeinden haben sehr hohe Nitratwerte, deswegen wird im Moment gebohrt. In Sasbach bohrt man einen Tiefbrunnen, um den ganzen nördlichen Kaiserstuhl mit Trinkwasser zu versorgen. Auch da war vor einiger Zeit eine kleine Meldung in der Zeitung. Der Bürgermeister von Sasbach hat sich gefreut, die Nitratwerte sinken. Je tiefer man bohrt, desto weniger Nitrat. Und die Leute vom Wasserwirtschaftsamt waren ein bisschen vorsichtiger in der Interpretation. Die haben gesagt, ja, das Nitrat sinkt, aber wir haben eine erhöhte Leitfähigkeit. Und erhöhte Leitfähigkeit bedeutet immer auch Salz. Mhm. Das bedeutet, da wird jetzt im Moment für 13, 14 Millionen Mark ein Brunnen gebohrt und eventuell stößt man auf Salz. Vielleicht ist es jetzt noch nicht da, vielleicht kommt es erst in ein paar Jahren. Ein ganz großes Problem. Hm.
Jetzt noch einmal kurz zum aktuellen Stand, zu dem Fall von Jonathan Gangmann. Gegen seine Abschiebung kämpft auch unser Ghanaischer Mitarbeiter Jonathan Gangmann, der bei uns bekanntermaßen die Musiksendung African Roots macht, nach wie vor. Gegen die Abschiebeandrohung durch das Ausländeramt Freiburg läuft zwar nach wie vor der Widerspruch, nur sind auch hier die juristischen Möglichkeiten, wie auch in dem Fall, den ich vorhin schilderte, äußerst begrenzt. Die Stadt Freiburg hat inzwischen gegenüber Radio Dreieckland zugesichert, dass sie Jonathan so lange nicht abschieben würde, wie das Verfahren beim Verwaltungsgericht laufe. Allerdings bezieht sich diese Zusicherung nur auf den Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs, nicht auf das Widerspruchsverfahren selber. Sollte das Verwaltungsgericht diesen Antrag auf aufschiebende Wirkung in Kürze ablehnen, so wäre Jonathan sofort wieder akut abschiebebedroht. Auf die Forderung vieler Unterstützerinnen von Jonathan an die Stadt Freiburg, von sich aus als zuständige Behörde Jonathan eine Verlängerung des Aufenthaltes zu genehmigen, hat die Stadt immer noch nicht reagiert. Insofern ist der Aufenthalt von Jonathan in Deutschland weiterhin ungewiss, zumal der juristische Weg, wie gesagt, wenig aussichtsreich erscheint. An sich ist das ja auch kein Wunder, wenn man sich einmal nur das herrschende Ausländerrecht bzw. Unrecht anschaut. Trotzdem muss ihm alles versucht werden, um Jonathan zu seinem Recht zu verhelfen. Darum sage ich jetzt auch noch einmal das Spendenkonto für die Prozess- und Anwaltskosten durch. Das Konto läuft auf den Namen Bernhard Sprengel bei der Volksbank Freiburg. Die Kontonummer ist 2738600 und die Bankleitzahl lautet 680 900 00. Also die Kontonummer nochmal 2738600. Kennwort: Spende für Jonathan Gangmann. Das sind also die Angaben für diejenigen, die Jonathan vielleicht noch bei seinen Unkosten oder mit Geldspenden eben unterstützen wollen. Allen, die bis jetzt schon Geld gespendet haben, und das sind gar nicht wenige, danke ich hier an dieser Stelle auch im Namen von Jonathan noch einmal ganz herzlich. Tonight, why don't you know the ice is snowing? Ja, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu dem Beitrag eben. Also diejenigen, die Jonathan auch mit einer Unterschrift unterstützen wollen, können dies nach wie vor tun. Die Unterschriftenlisten liegen nach wie vor hier im Radio aus, auf dem Greta-Gelände in Freiburg, in der Adlerstraße 12. Da kann also jeder, der die Forderung nach einem Bleiberecht und angemessener ärztlicher Behandlung und Umschulung für Jonathan unterstützen will, der kann dort also immer noch unterschreiben. Die Unterschriftensammlung mit diesen Forderungen geht also weiter. Das jetzt nur noch als Nachtrag zu dem eben gehörten Beitrag.
Ja, und ich sag mal gerade die Titel an, die ihr heute gehört habt im Info. Das war das erste relativ lange Lied, das wir gespielt haben, war von den kastrierten Philosophen America is a Virus. Und das eben waren die Salt American mit einem Lied, dessen Titel ich jetzt im Moment nicht parat habe. Das war 6 Feet of Snow. Und jetzt spielen wir vor den Veranstaltungshinweisen noch den Hammersong von Nick Cave.
Father raged and raged, my mother wept. My life was like a river, all sucked into the ground, and then the hammer came down. Lo, the hammer came down. Many miles did I roam through the ice and through the snow. My horse died on the seventh day. Into a city where the people tried to kill me, and I ran in shame. But I came upon a river, and I laid my saddle down, and then the hammer came down. Lo, the hammer came down. It knocked me into the ground, and I said, now please. Yeah.
Ja, jetzt kommen die Veranstaltungshinweise. Sehr viel haben wir heute nicht. Erstmal im kommunalen Kino, da kommt heute wie an jedem Mittwoch ein Film aus der dritten Welt. Und zwar um 21 Uhr ein kolumbianischer Spielfilm aus dem Jahr 1981 mit dem Titel Unsere Stimme von Erde, Erinnerung und Zukunft. Es handelt sich dabei um einen Dokumentarfilm von zwei kolumbianischen Filmemachern, die 5 Jahre lang bei Indios in den Anden lebten und deren Geschichte und ihre Kultur erforschten.
Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Veranstaltungshinweis heute. Da erreichte uns eben noch ein Anruf. Und zwar am Montag, dem 11.06. um 18 Uhr wird ein kostenloser geschichtlicher Stadtdurchgang oder Stadtrundgang, steht hier glaube ich, durch die Viere angeboten. Der soll dauern 1,5 Stunden und veranstaltet wird das Ganze von Herrn Korthaus, der ist beim Augustinermuseum. Treffpunkt ist die Christuskirche in der Turnseestraße. Und da wir gerade bei der Turnseestraße sind, in der ESG, also in der Evangelischen Studentengemeinde, ist morgen wieder internationales Café. Ich meine zu wissen, von 15 bis 17 Uhr, auf jeden Fall nachmittags, denke ich, internationales Café. Gut, so viel zu den Veranstaltungshinweisen heute. Ich hoffe, das Info hat euch ein bisschen Spaß gemacht, denn das war es wieder,
das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.